Morgen, liebe Gemeinde. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst in der Schlosskirche, welchen heute Pfarrerin Lippeck und Herr Pfarrer Schneider-Ludorf halten wird. An der Orgel begrüßen wir Herrn Echtler. Ferner begrüßen wir heute den Täufling und die Angehörigen, Paten und Freunde. Nur noch einige Informationen für die kommende Woche. Am kommenden Dienstag tagt der Kirchenvorstand und die Folkloregruppe trifft sich um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Am Mittwoch um 19.30 Uhr trifft sich der Bibelgesprächskreis im Gemeindehaus. Thema ist diesmal, wie wir Gott ansprechen. Alle sind willkommen. Am kommenden Donnerstag um 18 Uhr sind die aktiven Senioren im Gemeindehaus zusammen. Und am nächsten Sonntag hält Pfarrerin Seibert einen Gottesdienst mit Abendmahl. Mit ihrer heutigen Kollekte unterstützen sie die gesamtkirchlichen Aufgaben unserer Landeskirche. Dabei geht es vor allem darum, anderen den Weg zum christlichen Glauben zu ebnen und diesen Glauben im Gespräch mit Menschen anderer Anschauungen zu leben. Gott segne Geber und Gaben. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit sind durch Christus geworden. Mit diesem Wochenspruch beginnen wir unseren heutigen Gottesdienst und singen das Lied Nummer 66, die Strophen 1, 2 und 7.
Mein Fest. wirst du mich leiten und führen.
Du freust dich auf das letzte Ziel, das ist deine Heimatstätte, denn du bist durch mich deine Stärke.
In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.
Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not.
Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum.
Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche. Du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen.
Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen.
Lass leuchten dein Antlitz über deinen Knecht, hilf mir durch deine Güte.
Kommt, lasst uns anbeten. Manchmal die Zeit, wenn zu viel zu tun ist und ich durch den Tag renne, um noch alles zu schaffen. Doch jede Minute ist ein Geschenk von dir. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Und manchmal mache ich es anderen eng, durch mein Verhalten, durch meine Meinungen. Du stellst unsere Füße auf weiten Raum. Du stehst für Weite und für Freiheit. Bei dir dürfen wir tief Luft holen und die Enge in der Brust verschwindet. Hilf uns, in deiner Weite zu leben. Gott, erbarme dich. Seine Wahrheit so weit die Wolken ziehen. Seine Güte gibt uns Raum. Wir finden Platz zum Lachen, zum Tanzen, zum Leben in diesem Augenblick. Lob singt Gott, erhebt seinen Namen.
Ehre sei Gott.
Danke für diese wunderbaren Geschöpfe, für Juna. Danke, dass du dir jeden Einzelnen liebevoll ausgedacht hast. Wir bitten dich heute um deinen Segen für unseren Täufling. Und auch für uns bitten wir, lass uns bei dir Ruhe und Kraft schöpfen. Schenk uns einen Blick auf unser Leben, der dich sieht und deine Freundlichkeit. Komm uns nah, damit unsere Liebe stark wird, unsere Hoffnung auflebt und unser Glaube tiefer wird. Und wecke die Sehnsucht nach dir bei denen, die dich noch gar nicht kennen. In Jesu Namen. Amen. Wir hören die Lesung.
Die Heu- heutige Schriftenlesung ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 45 bis 48. Es geht um die Reinigung des Tempels. Dann ging er in den Tempel und begann, die Händler hinauszutreiben. Er sagte zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Er lehrte täglich im Tempel. Die Hohepriester, die Schriftgelehrten und die Ersten im Volk aber suchten ihn umzubringen. Sie wussten jedoch nicht, was sie machen sollten, denn das ganze Volk hing an ihm, um ihn zu hören. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Antworten wir mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Bitte erheben Sie sich und nehmen Sie das Glaubensbekenntnis von Seoul zur Hand. Es ist ein modern formuliertes Bekenntnis der Ökumenischen Weltversammlung, was auch weltweit bekannt wird. Wir sprechen es gemeinsam. Ich glaube an Gott, der die Liebe ist. Und der die Erde allen Menschen geschenkt hat. Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren, an die Stärke der Waffen, an die Macht der Unterdrückung. Ich glaube an Jesus Christus, der gekommen ist, uns zu heilen, der uns aus allen tödlichen Abhängigkeiten befreit. Ich glaube nicht, dass Kriege unvermeidbar sind, dass Frieden unerreichbar ist. Ich glaube nicht, dass Leiden umsonst sein muss, dass der Tod das Ende ist, dass Gott die Zerstörung der Erde gewollt hat. Ich glaube, dass Gott für die Welt eine Ordnung will, die auf Gerechtigkeit und Liebe gründet und dass alle Männer und Frauen gleichberechtigte Menschen sind. Ich glaube an Gottes Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, wo Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Ich glaube an die Schönheit des Einfachen, an die Liebe mit offenen Händen, an den Frieden auf Erden. Amen.
Bitte setzen Sie sich. Wir singen das Dankelied, das ist auch auf dem Zettel. Und zwar die ersten beiden und die letzten beiden Strophen. Ja? Ersten beiden und letzten beiden.
Da ist jemand schon ganz ungeduldig.
Die Taufe ist ja nicht unsere Erfindung, wir berufen uns dabei auf Jesus Christus. Im Matthäusevangelium sind uns diese Worte überliefert. Jesus spricht: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern und Jüngerinnen alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch aufgetragen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wir freuen uns, dass wir heute die Juna taufen. Die Juna hat diese Taufkerze bekommen. Auf der Taufkerze finden wir immer Symbole, die uns nochmal daran erinnern, was Taufe eigentlich ist. Im Mittelpunkt steht das Kreuz. Wir taufen auf den Namen Jesu. Das ist das Entscheidende, das ist auch euch Eltern wichtig. Einmal ist bei der Taufe immer der Dank, dass ein Mensch überhaupt lebt, ganz präsent. Ja, man ist froh, dass alles gut gegangen ist und dass dieses kleine Wesen tatsächlich 10 Finger und 10 Zehen hat. Das ist immer wieder eine Freude. Das erinnert uns so an Gott, den Schöpfer. Bei der Taufe geht es aber auch um Christus, deshalb das Kreuz hier. Denn wir wollen, dass die Kinder Jesus nachfolgen. Dass in ihr Leben, in ihrem Leben es auch ganz wichtig wird, dass die Liebe das Entscheidende ist. Die Liebe zu Gott, zu Mitmenschen, zu sich selbst und hoffentlich auch zur Natur. Die Liebe soll das Leitmotiv, das, was das Herz von Juna erfüllt, sein. Und das wünschen wir uns für die Junas, wünschen wir uns aber natürlich auch für uns, die wir hier vermutlich alle getauft sind. Der Heilige Geist ist noch angedeutet mit einer Taube. Dass die Liebe wichtig wird in unserem Leben, das kann nur gelingen durch den Heiligen Geist. Wir können uns dafür nicht genug anstrengen. Natürlich wollen wir das und setzen unsere Kräfte rein, aber es reicht nicht. Damit uns das gelingt, dass Liebe wirklich wichtig ist, brauchen wir Gottes Hilfe und die gewährt er uns durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist steht aber auch für die Gemeinschaft und das ist, glaube ich, was auch landläufig mit Taufe vor allem verbunden wird. Jemand wird in die Kirche aufgenommen. Wir nehmen die Juna heute in die Rumpenheimer Schlossgemeinde auf. Sie gehört damit aber zu den Christen weltweit. Alle erkennen die Taufe gegenseitig an, welche Differenzen es auch geben mag. Die Taufe wird grundsätzlich anerkannt. Das finde ich auch eine wichtige Sache, dass es einfach weltweit gilt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, was das Rosane bedeutet, macht aber nichts. Vielleicht fürs Wasser. Ja, ich bitte nun die Eltern und die Paten aufzustehen. Liebe, einfach nur aufstehen. Liebe Eltern, Simone und Kevin, liebe Paten, ich frage euch, wollt ihr, dass Juna auf den Namen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist getauft wird? So antwortet ja.
Ja.
Dankeschön. Wollt ihr, dass eure dazu tun, dass Juna das Evangelium von Jesus Christus kennenlernt? Wollt ihr ihren Fragen mit Offenheit begegnen und ihr helfen, dass sie ihren Lebensweg als Christ findet? So antwortet ja mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Dankeschön, besetzt euch. Ich frage nun auch die Gemeinde, denn dies ist der Ort, wo Juna christliche Gemeinschaft zuerst kennenlernt. Ja, und deshalb möchte ich Sie fragen, liebe Gemeinde, wollt ihr Juna in die Gemeinde aufnehmen? Wollt ihr mit ihr gemeinsam unterwegs sein und sie im Vertrauen auf Gott stärken? So antwortet bitte ja mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Ihr habt es gehört. So, wollen wir zur Taufe schreiten? Bitte kommt hier nach vorne. Mehr Kinder sind nicht da, sonst dürfen immer alle nach vorne. Du bist die Schwester, du darfst mir helfen, das Wasser.
Nicht von mir wenden. Lass deine Güte und Treue alle Wege mich behüten. So sei es. Amen. Wo ist denn der Mika?
Mika, komm mal her, du darfst dich im Kopf trocken fühlen.
Das ist zart. Bitte zeigen Sie die Luna der Gemeinde. Das ist unser frisches Gemeindelied.
Lieber Gott, wir bitten, dass Juna nie alleine ist, wenn sie jemanden braucht und dass sie niemals sagen muss, keine ist für mich da. Herr, wir bitten dich, dass Juna immer auf ihr Herz hört und immer an sich selbst glaubt. Lieber Gott, wir bitten, dass Juna auch in schweren Zeiten immer Hoffnung hat, denn die Hoffnung stirbt zuletzt.
Herr, wir bitten dich, erspare Juna Leid, Kummer und Krankheit. Fröhlich und gesund soll sie bleiben. Lieber Gott, wir bitten, dass Juna immer von der Familie und von Freunden so geliebt wird, wie sie ist. Aber auch sie sollten sie lernen. Lieber Gott, wir bitten, begleite
thank you.
Gott segne Rede und Hören. Amen. Der heutige Predigtext steht in Matthäus 10. Wir werden ihn uns etappenweise erarbeiten. Jesus spricht: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert.
Vor einiger Zeit, liebe Gemeinde, habe ich im Fernsehen an einer Talkshow hören müssen, wie Christentum, Judentum, Islam auf eine Stufe gestellt würden. Alle drei seien furchtbar militärisch und gewalttätig eigentlich und würden zu allem Möglichen auffordern, andere umzubringen und sowas. Und da war ich sehr sauer, weil das so auf eine Ebene gesetzt wurde. Und und dann habe ich gedacht, worauf, ach ja, und dann wurde eben dieser Vers, den wir eben gehört haben, wurde dann gebracht. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und da habe ich gedacht, das muss ich mir mal angucken. Das muss ich mir auch auf Griechisch mal angucken, denn wir müssen ja als, seit Luther müssen wir Pfarrerinnen und Pfarrer ja alle Griechisch und Hebräisch lernen, damit wir die Urschrift lesen können. Also haben wir da geguckt. Und ich will Sie aber zunächst mal fragen, wie ist das für Sie, wenn Sie das hören? Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Passt das zu Jesus?
Unmöglich.
Bitte?
Unmöglich.
Unmöglich. Wir wissen es aus dem Innern, weil wir irgendwas von Jesus schon verstanden haben. Aber wollen wir mal schauen, wie das wirklich ist. Ich habe da nämlich mal nachgeguckt, es gibt auch schon eine Parallele. Der Matthäus hat das geschrieben und der Lukas hat Jesus anders zitiert, nämlich der hat geschrieben, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern Zwietracht, sagt Lukas. Jetzt wissen wir natürlich nicht, was hat Jesus wirklich gesagt. Hat er gesagt, das Schwert, oder hat er gesagt, Zwietracht, Auseinandersetzung, wissen wir nicht. Vielleicht hat Matthäus den Jesus militanter gesehen und deshalb das Wort gebracht und Lukas hat vielleicht was abschwächen wollen. Na, wollen wir mal sehen, was wir so herausfinden.
Der Text geht nämlich noch weiter. Jesus sagt, ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter von ihrer Mutter und die Schwiegertochter von ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert.
Also das spüren wir hier, an Jesus scheiden sich die Geister. Und da wird geschrieben, selbst in den Familien. Jesus forderte heraus, er kam mit keinem Wischi-Waschi-Programm und deshalb musste man Stellung beziehen. Das trennte sogar die Menschen in den Familien, auch damals schon.
Die waren alles Juden. Und dann waren das jüdische Familien und die einen sagten, oh, der Jesus, der ist der Messias, auf den wir gewartet haben. Und die anderen haben gesagt, nee, das ist er nicht. Beide hatten Argumente, die an Jesus glaubten, die sagten, oh, guck mal, der kann doch Lahme heilen und Blinde sehen und genauso ist es doch vorhergesagt. Und die es ablehnten, sagten, ja, aber vom Messias steht ja noch das und das und das in den alten Schriften und das haben wir bei Jesus nicht. Und was Anfang eine leichte Auseinandersetzung war, hat sich unheimlich zugespitzt.
vor allem als die Juden dann irgendwann entschieden, dass die Christen sich nicht mehr in der Synagoge treffen dürfen. Am Anfang fand alles noch in den Synagogen statt, aber dann kam ein Moment, wo die Juden gesagt haben, jetzt ist Schluss. Das hatte einen Grund. Zu den Christen kamen sehr viele Römer und Griechen, die auch Christen wurden, und die waren dann plötzlich, sollten die mit in die Synagoge, durften die sich plötzlich als Juden verstehen, als christliche Juden. Das war am Anfang ein Kuddelmuddel. Und dann haben die Juden entschieden, die sollen nicht zu uns kommen. Das war ein Selbstschutz. Das Judentum galt als eine Religion, als hätte einen Sonderstatus im römischen Reich. Die brauchten als Einzige nicht den Kaiser als Gott zu verehren. Das war beiden war mit geholfen. Die Juden waren glücklich über diesen Status und die Römer wussten, die Juden sind eine kleine Gruppe, kommt nicht so drauf an. Jetzt aber hat das Christentum sich geöffnet zu allen und galt als Anfang ja als eine jüdische Bewegung. Und das war klar, dass die Römer das nicht erlauben, dass es immer mehr werden, die den Kaiser nicht mehr als Gott anerkennen. Und da haben die Juden gesagt, jetzt trennen wir uns von den Christen, ein Grunde aus Selbstschutz, bevor die Römer eingegriffen haben. Man muss es also verstehen, aber was das für die Familien bedeutete, war natürlich immens. Die einen haben sich als die Wahren verstanden, die Juden, und die anderen haben gesagt, ihr kapiert nur nicht, dass der Jesus der ist, auf den wir immer gewartet haben. Dann durften sie sich nicht mehr in den gleichen heiligen Räumen treffen. Der Riss ging wirklich durch die Familien durch. Das war wirklich so. Es hat sich dann noch gesteigert, als 90 rum die ersten Christenverfolgungen stattfanden. Kann man sich vorstellen, dass die Mutter dann zum Sohn sagt, naja, wärst du beim richtigen Glauben geblieben, dann wärst du jetzt nicht in dieser Situation. Ja? Man kann sich vorstellen, wie da in den Familien die Post abging. Und in dieser Situation werden so Worte ganz, ganz wichtig. Und deshalb haben wir sie auch so breit in den Evangelien. Man musste sich zu Jesus verhalten.
Aber nicht sich gegenseitig den Kopf abschlagen mit dem Schwert. Davon ist keine Rede, sondern es geht hier um eine Auseinandersetzung. Und da ist dann das Wort vom Schwert vielleicht ein Symbol.
Moment, du bist zu weit. Nee. Okay.
Ja, Jesus ist ja radikal, das wissen wir. Er fordert die Liebe und diese Liebe gilt also nicht nur für die Zeitgenossen und für die Juden, sondern sie gilt für alle. Er bricht aus, er kümmert sich um die Syrophönizierin, um einen Wachthabenden der Römer. Liebe gilt für alle und eben bis heute nicht nur für die, die mir ähnlich sind, die in die Kirche gehen oder die gebildet sind, sondern auch die Fremden oder die eine seltsame Partei wählen, die anders riechen, die mir lästig sind oder mir Angst machen, auch sie. Für sie gilt die Liebe. Sicher muss man diskutieren, wie man das macht, ihnen mit Liebe begegnen. Aber dass es um Liebe geht, um deren und unser Wohlergehen, ist klar.
Und diese Liebesbotschaft, die ist radikal. Die ist radikal und eben deshalb schieben sich auch die Geister dran. Im Augenblick macht mir persönlich wirklich zu schaffen, dass wie mit den Flüchtlingen am Mittelmeer umgegangen wird, weil ich da alles an Liebe vermisse. Also wir haben bestimmt alle verschiedene politische Meinungen und ich glaube, dass auch die politischen Meinungen oft noch im Sinn haben, das Gute, das Wohlergehen der Bevölkerung oder Liebe auszuüben. Aber eben, wie das, was im Mittelmeer passiert, da ist, finde ich, von Liebe nichts mehr zu finden. Ich rede von der libyschen Küstenwache. Momentan läuft das so, dass die italienische Küstenwache ist in den gleichen Gewässern unterwegs. Die nehmen die Flüchtlinge nicht mehr auf, die im Wasser treiben, sondern sie warten, bis die libysche Küstenwache kommt. Wenn die kommt, dann nehmen die so viel wie möglich auf. Es kommt aber auch nicht drauf an, wenn noch einer im Wasser ist oder wenn einer unten im Boot an der Leiter ist und sie fahren dann schon mal los. Dann werden sie in Lager gebracht, wo sie wirklich misshandelt werden. Es gibt Flüchtlinge, die sagen, lieber komme ich im Wasser um, als dass ich nochmal in ein libysches Lager gehe. Sie wissen wahrscheinlich aus Nachrichten, dass Deutschland
die libysche Küstenwache mit knapp 300 Millionen im laufenden Jahr unterstützen wird, weil sie uns Leute vom Hals schafft. Ich kann die Argumentation verstehen, wir wollen hier nicht so viele Flüchtlinge, ich bin anderer Meinung, das wissen Sie, aber ich verstehe es, weil dann ist ja auch das Argument, naja, es soll ja hier auch allen gut gehen, da kommen irgendwie noch gute Argumente, streitet man sich halt, was der Weg dahin ist. Aber einfach Leute sich vom Hals zu schaffen, koste es, was es wolle, das verstehe ich nicht mehr. Und das hat auch mit Liebe in meinen Augen wirklich gar nichts zu tun. Und ich könnte mich schwarz ärgern, dass meine Steuergelder dafür genommen werden. Weil da ist für mich wirklich Schluss, das ist mit Jesus nicht mehr zu rechtfertigen. Ich kann mit Jesus rechtfertigen, dass ich im Heimatland Bedingungen schaffe, damit die gerne zurückgehen und tausend Sachen. Ich kann aber nicht rechtfertigen, dass es auf die nicht ankommt. Hauptsache, sie bleiben weg. Sie merken, es macht mich wütend.
Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, die Auseinandersetzung. Jesus fordert, dass man sich ihm und seiner Botschaft ganz verschreibt. Er selbst wurde dafür umgebracht. Seine Nachfolger wurden verfolgt. Und bis heute sind Christen Querköpfe, weil sie unbeirrbar daran festhalten, dass die Liebe einfach immer der Weg ist. Wir glauben, dass Konflikte nur durch Liebe und niemals durch Gewalt durch Schwert zu lösen sind. Gespräche statt Waffen, vielleicht gewaltfreie Sanktionen, aber niemals Waffen und der Tod des Gegners.
Wir glauben, dass die Probleme des Weltklimas nur mit Liebe zu lösen sind, nämlich mit der Liebe zur Mitwelt. Die Erhaltung von Tierarten und deren Lebensraum kann für uns nur mehr zählen als finanzieller Gewinn einiger Firmen oder als Geld überhaupt. Und ich denke auch an die Kohlearbeiter zum Beispiel. Wer die Kohlearbeiter lieb hat oder für sie Partei ergreift und unseren Planeten liebt, der kann nicht einfach für den Kohleabbau sein, sondern man muss liebevolle Lösungen finden, die beiden gerecht werden. Das wäre in dem Fall natürlich kein Kohleabbau, weil CO2 einfach massiv unser Klima schädigt. Aber das heißt ja nicht, dass die Kohlearbeiter leer ausgehen. Man könnte finanzielle Lösungen für die Kohlearbeiter finden, dass denen geholfen ist. Wo ja auch die Postler wurden ja erst vor einiger Zeit mit 50 schon in Rente geschickt. So Lösungen werden gar nicht erst angedacht. Oft wird uns in der Politik Alternativen aufgestellt, die so gar nicht bestehen. Es ist nicht so Klima- oder Kohleabbau. Das stimmt einfach nicht. Es gibt auch andere Ideen. Aber dazu muss man Ideen haben und das mit der Liebe eben auch wirklich ernst nehmen.
Und Liebe macht uns erfinderisch. Doch da sind wir ehrlich gesagt, sind wir das nur selten. Und wir bevorzugen, statt dieser etwas radikalen Lösung, bevorzugen wir so ein lauwarmes Christsein, was sich vielleicht gar nicht irgendwo einmischt.
Dazu der letzte Satz unseres Bibelabschnittes. Markus schreibt, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, um Jesu willen, der wird es finden. Eine Parallele im Lukas-Evangelium. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es erhalten. Und noch eine Parallele im Johannesevangelium, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren, wer sein Leben hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Heute beschäftigen wir uns, wer sein Leben findet, der wird es verlieren.
Das Seltsame ist, da steht überall gar nicht, wer sein Leben verliert, sondern da steht überall ein anderes Wort. Und deshalb habe ich hier so einen Zettel gemacht für diejenigen, die vielleicht mal ein paar griechische Buchstaben kennengelernt haben oder selbst sogar gelernt haben. Da steht oben drüber nach Matthäus, Katamatheion. Und dann steht, das habe ich eingekästelt, wer seine Psyche verlieren will. Retten will, der wird sie verlieren. Wer seine Psyche verliert, wird sie retten. Da sehen Sie dieses Wort Psyche zweimal. Und dieses Wort, die Psyche, das hat denselben Bedeutungszusammenhang damals schon wie heute für uns auch. Es geht um unsere Seele. Wollen wir unsere Seele, unsere Psyche retten, unser seelisches Gleichgewicht? Klar wollen wir das. Deshalb sind wir doch oft so lauwarm. Damit denken wir, das retten zu können. Das ist unser Bedürfnis nach Harmonie. Aber Harmonie kleistert oft Konflikte zu. Es gibt dann einen Scheinfrieden. Und echter Frieden wird verhindert.
Ich glaube wirklich, dass eine gewisse Art Harmonie unser Weg ist, um so gut durchzukommen. Wir haben gerade Weihnachten hinter uns. Ich hoffe, Sie hatten schöne Weihnachten. Ich weiß, dass für manche Familien oder für manche Leute Weihnachten der Horror ist. Genau aus einem Grund. Es findet das Weihnachtsessen statt. Man trifft die Familie und da sind die Konflikte einfach im Grunde auf dem Tisch. Aber sie werden natürlich nicht angesprochen, sondern alle machen auf Harmonie und stehen dieses Essen irgendwie durch. Das ist ein trauriges Beispiel für eine Harmonie, die Konflikte zukleistert. Oft ist es das angenehmer, nicht anzuecken, irgendwie harmonisch durchzukommen, lauwarm zu sein. Und dieses Lauwarme, das hilft uns tatsächlich, denken wir, unserer Psyche. Das hilft uns, so durchzuschwimmen. Ich brauche mich keine Konfliktstellen, ich kriege die paar Stunden schon irgendwie rum. Wir halten das für den leichteren Weg. Lauwarm, harmonisch, pseudoharmonisch.
Jesus. Jesus zeigt sich ein entschiedener Gegner der heillosen Harmonie, der Konfliktvermeidung, des Scheinfriedens. Da ist er das Schwert, das dazwischen sausen will. Der Radikale, der das Übertünchen von Konflikten nicht akzeptiert, der unser lauwarmes, verträgliches Verhalten ablehnt, zugunsten echter Auseinandersetzung und echten Friedens. Das meinen wohl diese Worte. Das ist anstrengend, ist unbequem, macht uns selbst vielleicht zu unbequemen Zeitgenossen. Aber Jesus fordert uns genau dazu auf. Ich komme nicht, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert, das unser lauwarmes Harmoniebedürfnis zerschneidet.
In diesem Sinne ruft uns Jesus wirklich zur Radikalität auf oder auch zum Mut, dazwischen zu sausen und die Harmonie nicht mitzumachen. Er fordert uns aber niemals auf, das tatsächliche Schwert gegen irgendjemand zu erheben. Amen.
Amen.
Wir singen das Lied 638.
guter Gott, du rufst uns zur Radikalität. Radikal sollen wir lieben. Du weißt, dass wir das alle gerne würden und es so schlecht hinkriegen. Einfach, weil es auch so anstrengend ist und weil es so viel Mut von uns erfordert. Du weißt, wie viel lieber wir es haben, da irgendwie durchzuschwimmen und die paar Stunden hinter uns zu bringen oder das Konfliktgespräch nochmal zu verschieben. Du willst, dass wir Farbe bekennen für dich und für das, wozu wir auch selber einstehen. Für die Liebe sollen wir einstehen. Gott, komm mit deinem Geist und erfülle uns unser Herz, denn nur so können wir davon auch nur ein bisschen hinkriegen. Gib uns Mut, für die Liebe einzustehen und dadurch zu Querköpfen zu werden, zu unbequemen Menschen. Hilf uns, dir wirklich nachzufolgen. Wir bitten dich heute besonders für die Menschen auf der Flucht. Du weißt, dass ihr Menschenleben, ihr Leben nicht viel zählt, unsere Politik. Wir bitten dich für diese Menschen, dass sie ihr Leben retten können und dass sie eine Heimat finden, wo auch immer. Wir bitten dich, dass die Liebe sich auch in der Politik immer wieder durchsetzt. In der Stille bringen wir dir, was uns heute selber auf den Herzen liegt. Danke, dass du die Worte unseres Herzens hörst. Wir wollen nun mit Jesu Worten beten. Lasst uns das Lied 591 im Stehen singen, für alle, die gut stehen können. Ich habe jetzt lange gesessen. Das ist ein Kanon. Ich schlage vor, dass wir es zweimal so hintereinander wegsingen. Und dann würde ich gerne erst dieser Gruppe den Einsatz geben und dann dieser helfen. Mal gucken, ob wir das schaffen oder ob ich das schaffe.
mir den rechten Weg zu weisen. Gott sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. Gott sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen, wenn du traurig bist. Gott sei in dir, um dich zu stärken. So umgebe dich Gott von allen Seiten, um dich zu segnen. Geht hin im Frieden unseres Gottes.